Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, vielleicht kennt ihr das auch. Da will man noch schnell etwas im Internet bestellen, hat den Artikel ausgesucht, hat angeklickt, dann Name, Lieferanschrift und Kreditkartennummer eingetippt, klickt auf den Weiter-Button und es passiert nichts. Manchmal geht dann so ein Pop-up-Fenster auf oder es erscheint eine rote Schrift. Bitte bestätigen Sie das Lesen der AGBs, der allgemeinen Geschäftsbedingungen. Hätten das die meisten, die AGBs gar nicht durchlesen? Ich meist auch nicht, gebe ich zu. Ich gehe bei Amazon zum Beispiel davon aus, dass da nichts Außergewöhnliches drinsteht. Also schnell Kästchen gesucht, wo die AGBs bestätigt werden müssen, dann schnell weitergeklickt, Deal, Handel abgeschlossen. Der Predigttext heute Morgen, das Evangelium des Sonntags Oculi, könnte man vergleichen mit AGBs, mit allgemeinen Geschäftsbedingungen für Jesusleute, für Nachfolger, früher und im Neuen Testament Jünger genannt. Allgemeine Geschäftsbedingungen für das Leben als Christ, wenn man mit Jesus unterwegs ist durchs Leben. Ich lese aus Lukas 9 die Verse 57 bis 62. Unterwegs sagte jemand zu Jesus, ich will dir folgen, wohin du auch gehst. Jesus antwortete ihm, die Füchse haben ihren Bau und die Vögel haben ihr Nest. Aber der Menschensohn hat keinen Ort, wo er sich ausruhen kann. Einen anderen forderte Jesus auf, folge mir. Aber der sagte, Herr, erlaube mir zuerst noch einmal nach Hause zu gehen und meinen Vater zu begraben. Aber Jesus antwortete ihm, überlass es den Toten, ihre Toten zu begraben. Du aber geh los und verkünde das Reich Gottes. Wieder ein anderer sagte zu Jesus, ich will dir folgen, Herr, doch erlaube mir, zuerst von meiner Familie Abschied zu nehmen. Aber Jesus sagte zu ihm, wer die Hand an den Pflug legt und dabei zurückschaut, der eignet sich nicht für das Reich Gottes. Liebe Schwestern und Brüder, vielleicht hat ja jemand bei der Textlesung gedacht, siehste, ich sag's doch, da ist der Haken, da ist das Kleingedruckte. Und eine andere sagt vielleicht, das ist aber echt heftig. Geht's nicht ein bisschen kleiner? Muss Jesus immer so radikal sein? Und wieder ein anderer, also ob ich das will und kann, so Jesus nachfolgen, ich überlege mir das lieber nochmal mit dem Glauben. Bevor wir, liebe Schwestern und Brüder, nur voreilig und deshalb auch vordergründig reagieren, sollten wir genauer hinsehen und hinhören, worum es in unserem Text geht. Die Worte Jesus sind ja nicht weitergegeben worden, um vom Glauben, vom Leben mit Jesus abzuschrecken, sondern um dazu einzuladen, dazu Mut zu machen. Wir hören von drei Begegnungen von Menschen mit Jesus. Drei kurze Gespräche werden uns berichtet. Da kommt jemand völlig begeistert zu Jesus und sagt, du bist große Klasse, Jesus, ich will dir folgen, wohin immer du hingehst. Das ist doch toll. Da will jemand Schüler bei dem Rabbi Jesus werden. Klasse, oder? Aber Jesus antwortet ihm, überleg dir genau, was du vorhast. Deine Begeisterung in Ehren. Aber wenn du mit mir gehst, dann teilst du mein Leben. Und ich habe kein bequemes Haus, kein Home Sweet Home, kein kuscheliges Nest, keine Rückzugshöhle. Und da ist ein anderer, dem spricht Jesus das zu und sagt ihm, folge mir. Das heißt, Jesus, der Lehrer, der Rabbi, beruft ihn in die Schar seiner Schüler. Welch eine Ehre! Aber der von Jesus Berufene sagt, okay, aber ich muss zunächst nochmal abwarten, bis mein Vater gestorben ist, damit ich ihm die Totenehre erweise und mit meinen Geschwistern die Erbschaftsangelegenheit geklärt habe. Sorry, im Moment ist das für mich nicht dran, später vielleicht. Hier wird Jesus ziemlich schroff und sagt ihm, lass die Toten ihre Toten begraben, für dich gibt es anderes, du aber geh los und verkünde das Reich Gottes. Und dann ist da der Dritte, der erklärt sich zwar zur Nachfolge bereit, er möchte aber vorher noch ein Abschiedsfest mit seiner Familie feiern. Und Jesus reagiert darauf mit dem Wort, das auch unser Wochenspruch ist, wer die Hand an den Pflug legt und dabei zurückschaut, der eignet sich nicht für das Reich Gottes. Was heißt das nun für uns? Sollen alle, die Jesus nachfolgen wollen, aus ihren Häusern ausziehen, auf alles verzichten, wie Obdachlose durch die Gegend ziehen, und sollen sie sogar ihre Familien verlassen, insbesondere die Eltern vor den Kopf stoßen und so tun, als gäbe es sie nicht mehr? Dürfen Nachfolger überhaupt keine Familie mehr haben, mit der sie feiern? Zunächst einmal, damit wir es verstehen, müssen wir einen Unterschied uns anschauen und festhalten zwischen uns und denen damals. Beim Thema Nachfolge ging es damals in diesen drei Fällen darum, direkt mit Jesus durch die Lande zu ziehen, Tag und Nacht in seiner Nähe zu sein, mit ihm das Leben in Galiläa, Judäa und so weiter teilen. Nachfolge damals bedeutete Jüngerschaft. Sogenannte Jünger, das waren Menschen, die als Schüler einem Lehrer, einem Rabbi, einem geistlichen Lehrmeister folgten. Und das heißt, sie gingen in eine Art Lebensschule. Jüngerschaft hieß Lernen. Lernen im Alltag. Nicht nur ein paar Stunden am Tag zur Schule gehen, sondern rund um die Uhr in der Schule zu sein. Und Jünger lernten durch das Zusammensein mit dem Lehrer, wie er dachte, wie er die Dinge sah, was ihm wichtig war und wie er mit Menschen umging. Sie lernten, die Welt mit den Augen des Lehrers zu sehen. Heute ist Jesus nicht sichtbar auf dieser Welt. So direkt wie damals kann und ist Nachfolge heute nicht. Das unterscheidet uns von den Menschen, deren Begegnung mit Jesus uns berichtet wird. Das heißt aber andererseits nicht, dass wir den Text abhaken könnten, weil wir Jesus ja nicht so direkt hinterhergehen und von ihm lernen, nicht so direkt in seiner Schule seine Schüler sind. Um Nachfolge Jesu geht es auch für uns und geht es heute. Den Glauben ist ja nicht etwas Theoretisches, etwas Statisches, was man irgendwie wie einen Führerschein in der Tasche trägt oder so, sondern Glaube zeigt sich im Vollzug, in der Glaubenspraxis. Glauben ohne Nachfolge gibt es nicht. Nachfolge sieht heute anders aus als damals. Aber, und das finde ich ist wichtig, es gibt Strukturelemente der Nachfolge, die auch heute gültig sind. Und diese Strukturelemente, die wollen wir herausfinden bzw. heraushören aus unserem Text, damit wir nicht vordergründig davon irritiert werden. Zunächst einmal müssen wir festhalten, dass Jesus keinen Katalog von Forderungen aufstellt. Nach dem Motto, wer mir nachfolgen will, der muss dies und jenes und das und das und das, der muss folgende Leistungen erbringen. Der muss folgende Stufen so der Nachfolge erklimmen, wenn er sich mein Jünger, meine Jüngerin nennen kann. Jesus gibt nicht sowas vor, sondern Jesus reagiert auf das, was Menschen sagen. Und seine Antworten machen deutlich, dass es bei der Nachfolge nicht um Leistungen geht, um Abhaken von irgendwelchen Dingen, sondern es geht um Haltungen, es geht um Perspektiven, es geht um innere Einstellungen. Und die sind auch für uns, für unsere Nachfolge wichtig. Und das Erste, was Jesus deutlich macht, ist, Nachfolge ist immer verbindliche Nachfolge. Verbindliche Nachfolge, weil Nachfolge Bindung an ihn, an Jesus selbst bedeutet. Als da jemand zu ihm kommt, der offenbar ein echter Fan ist, der wirklich begeistert ist von diesem Rabbi Jesus und von ihm mehr lernen will und überschwänglich sagt, ich will dir folgen, wohin du auch gehst, da weist Jesus ihn nicht ab. Aber er klopft ihm auch nicht voll Anerkennung auf die Schulter und sagt, Mensch, was bist du klasse. Sondern Jesus sagt, bedenk, was du tun willst. Wenn du nachfolgst, dann bindest du dich an mich und du teilst mein Leben. Und ich kann dir keine Sicherheiten geben. Kein kuscheliges Nest zum Ausruhen und Aufwärmen. keinen sicheren Fuchsbau, in dem man sich zurückziehen kann, wenn es draußen zu ungemütlich oder bedrohlich wird. Nachfolge heißt nicht Garantie für ein glückliches, ein gesichertes Leben, einen gehobenen Lebensstandard, auch wenn manche Prediger sowas verkündigen. All das, worauf Menschen sich verlassen, was ihnen gewöhnlich Halt gibt und für ihr Leben wichtig ist, sagt Jesus, das biete ich dir nicht. Das aber, worauf du dich verlassen kannst, wo jeder sich drauf verlassen kann, der mir nachfolgt, das ist diese Verbindung, die Beziehung zu mir. Ich kenne die meinen und die meinen kennen mich und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Darauf, sagt Jesus, darauf kannst du dich verlassen. Und deshalb kannst du alle anderen sogenannten Sicherheiten auch loslassen. Du brauchst dich nicht mehr an sie zu binden, wenn du mit mir verbunden bist. Du brauchst nicht mehr versuchen, dein Leben auf irgendwelche Weise, wie auch immer, abzusichern. Du brauchst sie auch nicht mehr abhängig zu machen von Dingen oder Menschen. Nachfolge ist Verbindung, ist Bindung an Jesus. Verbindliche Nachfolge, das ist das Erste. Und das Zweite, Nachfolge passiert jetzt, heute und hier. Nachfolge hat nicht einen Platz irgendwann im Leben, wenn es für unseren Vorstellungen oder unseren Meinungen nach dran ist, sondern Nachfolge, weil es eben eine Verbindung, eine Beziehung ist und keine statische Sache, passiert jetzt und immer wieder neu jetzt. Beziehung auch zwischen Menschen, Beziehung lebt von diesem kontinuierlichen Jetzt. Wichtig ist nicht die Frage der grundsätzlichen Bereitschaft, Jesus nachzufolgen, wobei dann ein Mensch den Zeitpunkt festlegt, wann Nachfolge für sie ihn dran ist. Jesus will jetzt eine Beziehung zu uns, nicht irgendwann. Und der Mann, den Jesus ja einlädt, folge mir, meint erst warten zu müssen, bis er innerlich wirklich frei ist, weil er dann seinem Vater die Totenehre erwiesen hat und die Erbschaftsangelegenheiten geklärt sind. Wann der Vater stirbt, da steht ja noch nicht fest. Die Antwort Jesu hat schon einen harschen Unterton. Lass die Toten ihre Toten begraben, du aber geh und verkünde das Reich Gottes. Damit sagt er, wer dem Ruf in die Nachfolge, dem Ruf zum Leben meint, folgen zu können, wann es ihm oder ihr passt, der ist dann schon längst tot, wenn nicht leiblich, dann aber sicher geistlich. Jetzt, wo ich dich rufe, ist die Zeit für verbindliche Nachfolge. Jetzt habe ich für dich einen Auftrag, nämlich losgehen und das Reich Gottes verkündigen. Und ich finde, es steckt noch ein anderer Aspekt in diesem provokanten Satz. Dem Vater die Totenehre geben, damit konnte man sich im Judentum nicht nur viel religiösen Verdienst erwerben, sondern das war eine der absolut höchsten religiösen Pflichten im Judentum. Selbst Priester wurden dafür von Reinheitsvorschriften entbunden, um ihrem Vater die Totenehre zu geben, das heißt für sein Begräbnis zu sorgen. Scheu und Ehrfurcht vor der Grenze des Todes, die stand gewiss mit dahinter. Und wenn Jesus dann sagt, lass doch die Toten ihre Toten begraben, du aber geh und verkünde das Reich Gottes, dann ist das eine klare Absage an die Macht des Todes. Denn die Verkündigung des Reiches Gottes beinhaltet auch die Botschaft, dass die Macht des Todes gebrochen ist. Und ihm braucht man nicht mehr so viel Ehre zukommen lassen. Jesus, der Sieger auch über den Tod, ist da. Nachfolge ist also auch Absage an alle anderen Mächte und Gewalten, die über uns herrschen wollen, vor denen wir vielleicht auch Angst haben. Nachfolge ist eine lebendige Beziehung, verbindlich, und Nachfolge ist hier, jetzt, heute, und sie macht uns frei von anderen Bindungen. Und dann ist da noch der dritte Nachfolgeaspirant. Er ist bereit zur Nachfolge, will aber erst noch Abschied feiern, will seinen bisherigen Lebensabschnitt zur Revue passieren lassen und einen Schlusspunkt setzen. Und dann hält Jesus ihm dieses Wort vom Pflügen und der richtigen Blickrichtung entgegen. Wer seine Hand an den Pflug legt und zurückschaut, der ist nicht geeignet für das Reich Gottes. Damals wusste jeder sofort, was gemeint war, war eben eine Agrargesellschaft. Wir leben ja nun schon lange nicht mehr in der bäuerlichen Welt, aber ich denke, das Bild können wir uns gut vorstellen. Wenn ein Bauer seinen Acker pflügt, dann kommt das ja darauf an, dass die Furchen schön gerade nebeneinander laufen. Sonst wird das mit der weiteren Feldarbeit schwierig. Und deshalb ist die erste Furche die wichtigste. Wenn man anfängt, also wenn man die Hand an den Pflug legt, dann muss man auf der anderen Feldseite ein Ziel anvisieren und sich nicht zwischendurch ablenken lassen oder eventuell sogar zurückschauen, ob die Furche gerade ist, sonst wird die nämlich garantiert krumm und schief. Und dann alle anderen ja auch. Wer ein Ziel fest im Blick hat, auf das er mit dem Pflug zufährt, muss sich um das, was hinter ihm liegt, gar nicht mehr kümmern. Das wird von allein gerade, wenn er das Ziel im Blick behält. Nachfolge hat also etwas auch mit Zielausrichtung, mit der Perspektive zu tun. Nachfolge heißt nicht nach hinten blicken, sich nicht an dem Gewesenen orientieren, sondern nach vorn auf Jesus zu schauen, ausgerichtet zu sein auf seine Zukunft, auf Gottes Reich. Ich denke, dieses Bildwort vom Hand am Pflug und nicht zurückblicken ist relativ bekannt. Ich habe da schon oft Auslegungen drüber gehört, auch selbst drüber gepredigt. Und mir ist diesmal bei der Predigtvorbereitung aufgefallen, meist war das dann eine Warnung, nicht zurückzublicken. Kann man ja leicht benutzen, um Altes und Tradition schlecht zu reden und zu machen und sagen, nur das Neue ist das Gute. Aber ich habe entdeckt, darum geht's ja Jesus gar nicht. Es geht ja gar nicht um das Zurückblicken. Das hat eine andere Komponente. Jesus geht es um die Zielrichtung. Jesus will ihn nicht zuerst warnen vor dem Rückblick, sondern er will auffordern zum Perspektivwechsel, nach vorn zu blicken. Und worauf? Ein Bauer beim Pflügen kann sich vielleicht einen Grenzstein oder einen Baum oder was weiß ich auch immer auf der anderen Feldseite ausgucken und darauf zugehen. Worauf sollen wir blicken? Steht im Text. Das Reich Gottes. Was bedeutet das? Vom Reich Gottes, den Maßstäben, die dort gelten, soll unser Handeln jetzt und hier bestimmt sein. Im Reich Gottes, da gibt es zum Beispiel Heil für alle, umfassendes Heil. Und alle haben genug von allem, was für ihr Leben nötig ist. Im Reich Gottes herrscht Frieden. Nicht Machtstreben, nicht Neid, nicht Missgunst. Das Reich Gottes ist erfüllt von Gerechtigkeit. Da gibt es keine Benachteiligung. Vor Gott sind alle gleich. Im Reich Gottes gibt es das Prinzip der Gnade. Es ist keine Leistungsgesellschaft. Da gibt es nicht besser oder schlechter. Das Reich Gottes ist das Reich der Liebe, der Barmherzigkeit, des Trostes und so weiter. Und was in Gottes Reich und in seiner Ewigkeit gilt, das soll nach Gottes Willen auch schon jetzt und hier gelten. Jünger Jesu sollen schon jetzt nach den Grundprinzipien des Reiches Gottes leben und handeln. Liebe Schwestern und Brüder, ist uns eigentlich klar, was es bedeutet, wenn wir beten, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden? Es ist die Bitte, dass wir dasselbe wollen, was Gott will. Und nicht nur wollen, sondern uns auch dafür einsetzen, dass sein Wille geschieht im Himmel und auf Erden, jetzt und hier in unserem Alltag. Dadurch, dass wir anderen Gottes Willen vorleben. Das können wir natürlich nur, wenn wir uns an Jesus orientieren, uns anschauen, wie er gelebt hat, welche Prinzipien und Maßstäbe sein Handeln bestimmt haben, wie er mit Menschen umgegangen ist. Die Jünger damals, das waren direkte Schüler Jesu. Nachfolge bedeutete eben eine 24-7 Lebensschule. 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche. Ich habe so ein bisschen den Eindruck, bei uns sind die Begriffe Jünger oder Nachfolge abgegriffen. Die haben wir oft benutzt und dann verlieren sie auch ihre Aussagekraft. Wie wäre es mal, wenn wir uns als Schüler Jesu bezeichnen würden? Nicht zu sagen, ich bin Jünger Jesu, sondern ich bin Schüler Jesu. Nicht sagen, ich folge Jesus nach, sondern ich gehe bei Jesus in die Schule. Ich nehme bei Jesus Lebensunterricht. Wir können das nicht so direkt für die ersten Jünger, klar. Aber auch wir können von Jesus lernen. In der Bibel, speziell in den Evangelien, nachlesen, wie er gelebt und gehandelt hat, was er von Gott erzählt hat. Und wir lernen dabei, was ihm wichtig war, wie er uns und wie er die anderen sieht. Wir lernen die Welt mit seinen Augen sehen. Aus seinem Umgang mit uns lernen wir, wie wir mit anderen umgehen können und so weiter. Wo wir Jesus im Blick haben, ausgerichtet auf ihn leben, da hören wir übrigens auch auf, ständig uns um uns selbst zu drehen. Wenn wir uns ausrichten auf ihn. Da kann dann auch Neues in unser Leben und in unseren Blick geraten. In seiner Jüngerschule wird unser Denken neu. Denn in der Bindung an Jesus, in der verbindlichen Nachfolge, werden wir frei von der Welt und ihren vielen Dingen und auch von den Menschen und ihrer Anerkennung. Wir werden frei von der Welt und gleichzeitig in der Bindung an Jesus werden wir frei für die Welt. Wir können uns der Welt und den Menschen neu zuwenden, können den Willen Gottes, die Prinzipien seines Reiches in diese Welt hineintragen. Und das wird vieles verändern. Zuerst uns selbst und dann auch diese Welt. Amen.